Guten Morgen, Isabel.
Guten Morgen, Isa.
Toll, ja super. Wir haben ja auch fast die gleichen Namen. Ne? Das ist ja auch immer so lustig.
Ja, das ist sehr lustig.
Genau. Für unsere Kursteilnehmer geht es hier um das Thema Ernährung. Und ich war ganz froh, dass ich dich dafür gewinnen konnte, jetzt hier dieses Hörmedium mit mir gemeinsam zu gestalten. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, oder? Das
ja,
Thema.
Gern. Ja.
Was ist eigentlich wirklich gute Ernährung?
Gute Ernährung heißt ja für uns gesunde Ernährung. Und im Endeffekt das Spannendste ist eigentlich, dass wir mittlerweile heute wissen, dass es so die perfekte Ernährung im Sinne von gesund und gut für mich, dass ich mich wohlfühle, gar nicht gibt. Mhm. Ja, das heißt, für manche sind bestimmte Nahrungsmittel ungesund und für manche sind sie nämlich gesund. Extremstes Beispiel finde ich immer Eis, Weißbrot, Apfelschorle, Cola Light oder Cola. Und was eben für den einen Medizin ist, ist für den anderen Gift. Und um das werden wir jetzt näher ein bisschen einsteigen, wo denn da so die Unterschiede sind. Ja, insofern spannend. Im Endeffekt ist die Frage, was heißt denn eigentlich gesunde Ernährung oder was ist ungesunde Ernährung? Und wenn ich mich ungesund ernähre, merke ich das im besten Fall früh genug, dass ich mich nicht wohlfühle und dann schon an bestimmten Stellschrauben weiß zu drehen, ne? Wenn mein Gleichgewicht kippt. Im schlechteren Fall, was leider eben häufiger unsere Situation ist, dass man Krankheitsbilder hat. Und da gibt es so typische Krankheitsbilder, an denen man schon erkennen kann, kann auch eben an der falschen Ernährung gelegen haben. Klassisch Übergewicht, Fettleber, ne, Diabetes, dann Herz-Kreislauf-Thematiken haben wir ja mittlerweile ganz viel, Entzündungsprozesse im Körper, dazu gehört dann auch Arthrose, Arthritis, was ja meistens so ab Alter 40 kommt, ja, weil dann der Körper natürlich, wir altern und die Dinge, die wir sozusagen getan haben, nicht optimal unserem Körper gut getan haben, kommen dann raus. Gicht, Sucht gehört auch dazu. Oder auch die Migräne. Ja, das wissen ganz wenige, dass eventuell auch Migräne mit einer gesunden Ernährung in den Griff, man die in den Griff kriegen kann. Und das Letzte noch, Nierenthematik. Ne? Das hat, denke ich, jeder kriegt das in seinem Umfeld mit oder an sich selber. Hat ganz viel mit Ernährung zu tun. Und das Tolle ist, es gibt verschiedene Faktoren, die eben ein Wohlsein und eine, wie soll ich sagen, gesunde Darmflora unterstützen. Und da ist Ernährung der schnellste Schlüssel, an dem ich drehen kann.
Ja, macht total viel Sinn. Und ich denke, hier die Kursteilnehmer sollen ja auch das nicht nur für sich aufnehmen. Ich meine, es ist immer gut, das für sich selber natürlich zu ändern, sollen aber natürlich auch das ihren Klienten weitergeben. Das heißt, du bist, so wie ich das verstehe, nicht jetzt so ein Ernährungspapst, der nur so in eine Richtung geht, sondern du sagst, okay, jeder muss individuell das für sich finden, was zu ihm passt. Kennst du das, dieses gleich wieder Hunger haben, viel gegessen, aber irgendwie schon wieder Lust auf Essen? Kennst du dieses Thema?
Kenn ich von mir selber sehr gut und ich habe das jahrelang nicht verstanden, was das ist. Bei mir ist es klassisch Porridge, Haferschleim, der ja viel hochgelobt wird. Und ich habe selber bei mir gemerkt, tut mir gut im Magen, esse ich. Und nach einer Stunde spätestens kriege ich richtig Kohldampf und bin so zitterig. Und ich habe mir dann angewöhnt, okay, dann esse ich halt noch mein Käsevollkornbrot. Und dann geht es mir wieder gut. Aber im Endeffekt, rückblickend gesehen, ist für mich zum Beispiel ein Frühstück mit Vollkornbrot und Käse oder Hummus drauf und mit Obst und Gemüse, je nachdem, auf was ich Lust habe, eine bessere Kombination für meinen sogenannten glykämischen Index, ne, für meinen Blutzuckerspiegel, als eben das gesunde Haferschleimmüsli. Ja? Und das, jetzt rede ich ja schon von sogenannten gesunder Ernährung. Aber es gibt eben auch Menschen wie mein Vater zum Beispiel. Ich habe es ja immer nicht fassen können. Mein Vater wird jetzt 80. Der isst unter anderem sein Leben lang Weißbrot mit Butter und Marmelade drauf. Und also zum Frühstück. Ne? Und die Frühstück ist eine ganz wichtige Grundlage für den Tag. Das weiß man auch mittlerweile. Wenn ich mein Frühstück, mein sagen wir mal, mein Alltagsfrühstück gefunden habe, was mir gut tut, das ist dann schon die halbe Miete, ne? Egal um wie viel Uhr ich das auch esse. Aber so der Start in den Tag ist wichtig. Was auch interessant ist, ist, dass sich Menschen, also wenn wir nochmal zu gesunder Ernährung kommen, dass es ja Menschen gibt, die unter Übergewicht zum Beispiel leiden und das nicht in den Griff kriegen, obwohl sie alles tun, was ja gesund ist oder eben ja angepriesen wird, was eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist, dass die es teilweise nicht schaffen. Und da kommt man jetzt mittlerweile auf den Schlüssel und sagt, okay, es geht wirklich darum, eine personalisierte, eine Ernährungsform zu finden, die für mich persönlich passt.
Ja, ich denke, das macht doch viel Sinn. Geht mir ganz genauso, wenn ich das so höre. Denn es gibt Dinge, die man verträgt man gut und immer dieses vermeintlich Gesunde, wenn man es nicht verträgt oder eben dann das Gefühl hat, okay, man hat wieder Hunger, macht ja wenig Sinn, weil dann isst man ja wieder irgendwelche Sachen oder zu viel einfach der Dinge, die man vielleicht ja gleich hätte essen können. Ne? Also wenn du dann sagst, du
Ja.
kombinierst den Porridge und dann kommt das Käsebrot nach oben drauf, hättest vielleicht das Käsebrot gegessen, wäre auch gut gewesen. Ne? Also
Ja,
das.
genau.
Das
Ja.
meinst du wahrscheinlich damit, ne? Warum funktioniert nicht jedes Ernährungsmodell?
Genau deswegen, was ich erzählt habe, es gibt unterschiedliche Ernährungsmodelle, da kommen wir später noch dazu, die wir alle schon kennen, gehört haben, vielleicht ausprobiert haben. Nur wenn diese Ernährungsform meinen Blutzuckerspiegel hochschießen lässt, ja, dann komme ich dadurch, dass zu viel Insulin ausgeschüttet wird. Also es ist so, ich esse was, das kommt in die Zelle. Und im Endeffekt, wenn da die Reaktion mit meiner Darmflora, und das ist das Entscheidende, wir haben alle eine individuelle Darmflora. Und die Darmflora besteht aus Viren, Bakterien und Pilzen. Und die ist, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, bei uns auch so. Das heißt, jeder hat eine andere Darmflora. Und diese Darmflora reagiert mit dem, was ich ihr gebe. Und wenn ich jetzt etwas zu mir nehme, jetzt bei mir meinetwegen bei dem Porridge oder so, dann schießt es in meinem Fall den Blutzuckerspiegel hoch und mein Körper hat Stress sozusagen und arbeitet dagegen und lässt den Insulinspiegel ansteigen. Und zwar zu schnell, zu hoch. Und dann fängt der Körper an, über die Zelle das in Fettgewebe einzuspeichern und in den Langzeitspeicher zu stecken. Ja, manche werden davon dick, ja, sozusagen auf lange Sicht. Ja, und oder bei mir ist es so, ich werde unruhig, zittrig. Also es gibt dann wirklich diese Mangel an Konzentration, Zittrigkeit, Unwohlsein, was man dann als Konsequenz hat, wenn dann nämlich wieder der Blutzuckerspiegel runterknallt. Also diese starken Auf- und Abwärtsbewegungen vom Blutzucker sind der Schlüssel. Das ist nämlich das, was ich nicht möchte. Ich möchte eben möglichst einen stabilen glykämischen Index haben bei dem, was ich esse. Deswegen funktioniert nicht jedes Ernährungsmodell, weil eben wir alle unterschiedlich sind.
Da musste ich gerade dran denken, an einen Vortrag von einem Chirurgen, den ich mal gehört hatte, der gesagt hat, wenn man von der Polizei angehalten wird, man kann seinen Personalausweis nicht abgeben, könnte man auch eine Stuhlprobe abgeben von seiner Darmflora, weil die so unterschiedlich ist. Da musste ich gerade dran denken. Die ist wohl wirklich so individuell, dass man daran tatsächlich die Person auch wieder erkennen könnte. Also fand ich irgendwie eine ganz nette Assoziation, die mir
Ja,
da
total
gerade
spannend, ne?
einfiel. Ja,
Spannend. Aber
genau.
wir erfahren das ja immer mehr, ne? Es ist ja nicht nur bei der Ernährung so, sondern auch bei der Psyche so. Wir ticken alle anders. Und das weiß man mittlerweile. Und ich finde das ganz spannend, weil man dann auch mit sich selber fein werden kann, ne? Also gerade Menschen, die alles versuchen, richtig zu machen und dann doch nicht zu ihrem Ziel kommen, ist ja total frustrierend, wenn man ja alles richtig macht. Und das Umfeld lacht noch und grinst und sagt, naja, du, wahrscheinlich machst du irgendwas falsch.
Genau, so man
Also.
hat nicht nur den eigenen Fingerabdruck oder Fußabdruck, sondern auch den Darmabdruck sozusagen. Genau. Also Zuckerschock hast du ja so ein Stück beschrieben, bekommt nicht jeder demnach. Manche Leute können das gut ab, andere nicht.
Richtig. Beispiel, bestes Beispiel finde ich Cola Light. Also manche werden, wenn sie Cola Light trinken, dick. Nehmen zu. Kann ja eigentlich nicht sein, weil biochemisch ist das gar nicht möglich. Also der künstliche Zucker, der da drin ist, kann biochemisch gar nicht dazu führen, beziehungsweise kalorientechnisch gar nicht dazu führen, dass ich das, was ich da getrunken habe, in Fett einlager. Geschieht aber so. Und es gibt eben Menschen, für die ist die echte Cola besser, im Sinne von nicht im Fett einlagern. Genau aus dem Grund. Also es geht wirklich um die Darmflora, um die Individualität, um das, wie ich Lebensmittel verstoffwechsle. Und da gibt es dann eben sozusagen meine Freunde und meine Feinde, also jetzt wenn man jetzt sagt Viren, Bakterien, Pilze, die eben mir gut tun sozusagen und die mir eben nicht gut tun. Und das ist das, was wir mit beachten sollten, wenn wir essen und dass wir eben auch lernen, auf uns zu achten, ne? In uns sozusagen reinzuhören. Wie geht's mir denn damit, was ich gerade gegessen habe?
Es gibt ja auch wahnsinnig viele Diäten, die da rumschwirren. Also jede Woche kommt eine neue Diät rausgefühlt. Warum funktionieren Diäten meistens nicht? Also es heißt ja immer wieder, ja, kommt Jojo-Effekt. Und ich meine, wer Frauenzeitschriften aufblättert, sieht das, das ist das Thema des Jahres immer. Ne? Egal in welcher Jahreszeit kommt das. Und die Frage ist, warum funktionieren Diäten nicht wirklich?
Weil Diäten sozusagen sich orientieren an einem Standardtypen, ne? Nach Lehrbuch. Können Sie ja nicht anders. Und nach Standardtyp, bei uns weiß man mittlerweile diesen sogenannten Mixtypen, der möglichst einen gewissen Anteil an Kohlenhydrat, an Fett und an Proteinen zu sich nehmen sollte, dass es ihm gut geht, gibt es nur 50%. Also sprich 50% der Menschen entsprechen diesem Standardtypen. Und wenn ich jetzt eine Diät mache, die auf den Standardtypen ausgerichtet ist, die aber nicht mir entspricht, weil ich gehöre zu den anderen 50%, habe ich ein Thema. Also Beispiel zum Frühstück Müsli-Semmel mit Mozzarella und Hummus. Klingt nach einem gesunden Frühstück, klingt super, ist aktuelle moderne Küche. Mein Blutzuckerspiegel bleibt stabil, ja, bei mir schon, aber bei jemandem anderen, eben wie gesagt, jeder Zweite ist davon betroffen, da geht es ihm nicht so gut. Ja, da ist vielleicht die nackte Semmel besser oder ein ganz anderes Frühstück besser, also Rührei oder sowas. Also es ist jeder tickt da anders. Und warum dann die Diät nicht funktioniert, ist genau dieses Spiel zwischen Blutzuckerspiegel steigt zu stark an, Körper muss kämpfen, schießt Insulin rein. Und das Reinschießen von Insulin bewirkt, dass der Körper sagt, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Lagere ich das als Fettgewebe in meinen Langzeitspeicher ab, weil wir Menschen ja ursprünglich in unserer Vergangenheit nie, also regelmäßig Nahrung bekommen haben. Man hat gegessen und man hat vielleicht tagelang nichts bekommen. So, das heißt, der Körper tickt immer noch so, dass er vorsichtshalber das dann einlagert. So, und das, was er eingelagert hat, hat dann wieder zur Folge, dass der Blutzuckerspiegel in der Zelle, je nachdem wie viel das war, dann richtig stark im Keller knallt. So, und wieso funktioniert jetzt die Diät nicht? Die Diät funktioniert A deswegen nicht, weil ich das, was ich eigentlich zu mir nehmen wollte, in Fettgewebe gelagert ist, anstatt dass der Körper das nutzen kann für Energie. Und das Schlimmere ist ja eigentlich noch, meine Konzentrationsfähigkeit geht runter, meine Leistungsfähigkeit geht runter und ich fühle mich einfach nicht wohl, obwohl ich doch richtig gegessen habe.
Wie finde ich denn nur raus, was eine gute Ernährung für mich ist? Wer hilft mir dabei?
Was ich vorhin gesagt hatte, ist, wenn man in sich reinhorcht und erstmal sich selber beobachten lernt, das ist das Schnellste, was du sofort machen kannst. Ja, darauf achten. Was habe ich gegessen? Wie geht es mir danach? Und zwar wirklich so die nächsten 1, 2 Stunden beobachten. Fühle ich mich wohl? Habe ich den halben Tag, geht es mir gut? Oder habe ich sofort wieder Kohldampf? Komme ich mit 3 Mahlzeiten klar? Wenn man diese Fragen schon beantworten kann, ist das die halbe Miete. Allerdings, diese hohe Wahrnehmungsfähigkeit, ne, für den eigenen Körper haben ungefähr statistisch gesehen 10% intuitiv. Man kann das aber auch lernen und also durch Wahrnehmung, seine Wahrnehmung zu erhöhen und sie zu schulen. Und man kann sich eben auch Hilfe holen. Und gerade bei Krankheitsbildern, also wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also sagen wir mal Extremfall Diabetes, ja, oder bei Migräne, wäre es schon sinnvoll, sich Hilfe von Experten zu holen, die nämlich dann untersuchen, Blut, Urin, Stuhl. Das sind so die drei Faktoren, an denen man erkennen kann, wie reagiere ich denn auf Nahrungsmittel? Und was auch mit untersucht wird, weil es ist alles auch ein komplexer Zusammenhang, es werden auch andere Faktoren, die wichtig sind, dass ich abnehme oder dass ich mich wohler fühle, dass ich gesund werde oder gesünder lebe, sind die Tageszeit. Also es wird dann auch festgehalten und das wird dann richtig analysiert und das ist dann halt schon genauer, als wenn man jetzt sich selber beobachtet, wie es mir geht. Wann habe ich was gegessen? Also ich habe gehört, es gibt auch neueste Studien, dass Migränepatienten zu bestimmten Uhrzeiten nachts Kartoffeln essen sollen, weil es ihnen hilft, dass die Migräneattacke nicht weiter fortschreitet. Ja? Oder ne, man spürt das, wenn man Migränepatient ist, man spürt das schon, der kommt jetzt gleich. Also es geht dann ja ganz schnell. Und dass man dann zum richtigen Timing eben das richtige Lebensmittel isst. Also so weit geht das mittlerweile, dass man das personalisieren kann und feintunen kann. Also es geht um die Zeit, wann esse ich was. Und es geht auch, abgesehen von dem Lebensmittel, was ich zu mir nehme, um meine Schlafqualität. Also auch wirklich mal festzuhalten, habe ich gut geschlafen, habe ich ausreichend geschlafen. Der Körper braucht in der Regel 8 Stunden Schlaf und mindestens 6, um überhaupt sein Immunsystem gesund zu halten. Das weiß man ja auch mittlerweile. Es geht auch um die Schlafqualität, wie man schläft. Oder ob ich, wenn ich wenig Schlaf bekommen habe, ob ich dann ein Nickerchen gemacht habe. Auch ganz wichtig, so the power nap. Und dann gibt es noch andere Faktoren wie Sport. Ne? Also wie viel Bewegung habe ich? Das ist auch ganz wichtig. Also es geht nicht nur um die richtige Ernährung, sondern um diesen Faktor auch. Auch wie viel Zeit habe ich investiert, um mich zu bewegen. Und Stress, also negativ empfundener Stress. Bin ich jetzt gerade in einer Situation, wo ich viel Stress habe, der mich motiviert? Ja? Oder bin ich in einer Phase, wo ich von außen so viel Impulse bekomme, dass ich eben diesen Stress als negativ empfinde? Und all diese Faktoren werden gemeinsam mit Blut, Urin und Stuhl untersucht. Und dann wird das Nahrungsmittel untersucht, wie meine Darmflora reagiert, beziehungsweise wie ist meine Blutzuckerreaktion. Und dann habe ich eben ein Ergebnis und weiß, welche Nahrungsmittel in Kombination mit gutem Schlaf und so weiter, ne, um wie viel Uhr ich auch was esse, Stress runterfahren und so weiter, welche brauche ich, dass ich eben mein Ziel erreiche.
Das heißt, für Klienten würde das bedeuten, dass ich sie tatsächlich zum Ernährungsberater schicke, wenn sie da selber nicht draufkommen und das natürlich auch ganzheitlich im Coaching anschaue. Also auch guck, wie gesagt, Bewegung, Ernährung. Wir haben ja von dir auch eine ganze Menge Bewegungsimpulse in diesem Ausbildungsangebot. Also das ist ganz wichtig, das eben auch auf dem Schirm zu haben, inklusive auch des Schlafs, was du gesagt hast. Das heißt, wenn ich merke als Coach, okay, da ist jemand, der irgendwie sagt, oder möchte dringend abnehmen oder fühlt sich nicht wohl oder ist nicht fit genug oder rutscht auch in Depressionen. Also es gibt ja auch viele psychische Erkrankungen, die man durch Ernährung wieder in einigermaßen im Griff kriegt. Also bei Depressionen ist immer Ernährung, Bewegung, Schlaf eine Grundlage. Und deswegen super Idee, also dann einfach zum Ernährungsberater dann schicken, also vielleicht auch nicht als Coach selber da ewig drum rumdoktern, sondern mal denjenigen nach extern schicken und wieder zurückholen in die Praxis und dann das gemeinsam besprechen, wie dann irgendwie ein Umsetzungsplan auch aussehen könnte an der Stelle. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt unterschiedliche Formen von Ernährungsberatung. Das würde jetzt aber zu weit führen, wenn wir da heute in diesem Podcast drauf eingehen. Aber es ist wichtig zu wissen, gerade wenn dann Krankheitsbilder schon da sind, dann auf jeden Fall, ja, weil es ist für den Klienten, Patienten einfach wichtig, ne, sich wohl in seinem Körper zu fühlen wieder. Und da brauchst du immer Unterstützung. Wenn ich jetzt sage, horch in dich rein und achte mal darauf, wie du Nahrungsmittel verträgst und wie es dir geht mit dem Essen, meine ich den noch gesunden Fall. Ja? Aber wenn ich bestimmte Krankheitsbilder schon habe oder es Anzeichen gibt, macht es immer Sinn. Da ist jeder Euro es wert, zur Ernährungsberatung zu gehen. Die kennen sich aus. Und eventuell auch an eine sogenannte, was jetzt ganz aktuell eben ist, über personalisierte Ernährungsberatung nachzudenken und da auch jemanden hinzuschicken, weil die dann wirklich diese Analysemethoden fahren, die ich gerade erklärt habe. Und nochmal, unsere Darmflora hat Einfluss auf unsere Gesundheit, klar, ja, auf die Verstoffwechslung, wie verstoffwechsle ich was, und auf meine Stimmung. Und da du das gerade angesprochen hast, auch Depressionen, ja, Angstzustände und so weiter, können ausgelöst werden durch eine falsche Ernährung. Ja, oder andersrum, ich kann an dieser Stellschraube drehen und sozusagen eine depressive Phase positiv unterstützen. Ja, auch Angstzustände. Ich habe das selber erlebt bei meinem Ex-Mann, der dem Gesundheit und Sport ganz wichtig ist und auch Ernährung. Der hat immer wieder unterschiedliche Ernährungsmodelle ausprobiert. Ihm zuliebe habe ich sogar 2 Jahre lang mal vegan gegessen, was ich als Yogalehrerin natürlich auch dann gerne ausprobiert habe. Und er hat dann irgendwann einmal in einer Stressphase, wo er viel Arbeitsbelastung hatte, eine, wie nennt man das, eine Fastenkur gemacht während der Arbeitszeit, wurde auch ärztlich begleitet. Im Endeffekt ist er dann komplett zusammengesackt und da wurden dann eben Angstzustände, Unruhe, depressive Phase ausgelöst. Und für mich war das ganz furchtbar, weil ich das erstmal nicht verstanden habe, dass da wirklich so ein direkter Zusammenhang da ist. Also das ging innerhalb von 1, 2 Wochen.
Das heißt ja auch immer, Fasten und Ernährungsumstellungen soll ich nur machen, wenn ich Zeit dafür habe, wenn
Ja.
ich Ruhe habe. Dass das für Männer nicht gilt, ist eh klar. Aber zumindest
die können das nebenbei.
meine männlichen Klienten ticken da so, ja, dann mit irgendwie mit dem Holzhammer da einmal durch.
Genau.
Ansonsten gilt tatsächlich der Ratschlag hier auch wirklich, da sich Zeit für zu nehmen, Ruhe zu haben. Denn auch eine Ernährungsumstellung ist für den Körper eine Form von Stress. Also insofern immer wichtig, da irgendwie die Klienten auch darauf hinzuweisen, dass man das nicht mit der Brechstange machen muss, sondern da sich einfach die Ruhe dafür gönnt. Isabel, was ich gerne wissen möchte, sind die unterschiedlichen Ernährungsmodelle. Also da schwirrt ja so viel rum, da würde ich gerne wissen, was du uns da mitgeben kannst.
Ja, habt ihr alle gehört, im Endeffekt gibt es zig verschiedene Modelle. Also ich spreche jetzt von den neuen Modellen, ja, in der heutigen Zeit. Low Carb, Keto, hat jeder schon gehört. Basische Ernährung, vegetarische Ernährung bis hin zu veganer Ernährung, wo man also komplett tierische Produkte ganz weglässt. Glutenfreie Ernährung, zuckerfreie Ernährung. Dann habt ihr auch gehört, Intervallfasten, dann fermentieren, also wo man über ja, Prozesse mit Milchsäure eben die Gärung nutzt, um eben die Darmflora zu unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel Sauerkraut. Dann Superfoods, Ayurveda, fünf Elemente. Das ist sozusagen das Pendant aus der chinesischen Lehre. Ayurveda, die indische Lehre. Und so weiter. Also im Endeffekt ist bei all diesen Ernährungsmodellen die Idee richtig sozusagen. Nur das Pauschalisieren funktioniert nicht. Ich werde jetzt auch nicht jedes Ernährungsmodell einzeln vorstellen. Also wer sich für ein Modell interessiert, wird sich dann näher damit beschäftigen können. Da gibt es auch ganz viel Unterstützung, sei es von Ernährungsberatern oder dass man sich erstmal selber im Internet da schlau macht. Gibt auch ganz viele gute Bücher darüber, dass man sich rantastet. Aber im Endeffekt funktionieren auch diese Ernährungsmodelle nicht bei jedem. Das ist das Gleiche wie bei Diät. Was aber wichtig ist, ist, dass das Ziel sein sollte, dass man seine Ernährung dauerhaft umstellt zu der Kombination, mit der man sich wohlfühlt und die dein Immunsystem stärkt. Und vor allen Dingen, wenn man Familie hat, die auch in meinen Alltag passt. Wenn ich jetzt solo bin, kann ich mich natürlich ganz individuell einstellen. Da gibt es ja auch, fällt mir jetzt gerade ein, die Ernährung nach Blutgruppen. Das ist dann ganz detailliert und ich habe da die Erfahrung gemacht, das mit Familie, mit unterschiedlichen Darmfloras sozusagen zu kochen, ist jetzt auch ein bisschen unrealistisch. Ne? Also es geht im Endeffekt darum, erstmal herauszufinden, mit welchem Modell komme ich gut klar, mit welcher Ernährungsmethode komme ich gut klar. Und es gibt eben sozusagen die Wichtigkeit von Gewohnheiten, dass ich mir auch als zur Gewohnheit mache, nach einer bestimmten, wie soll man sagen, Reihenfolge und nach einem bestimmten Modell esse. Ich möchte jetzt im Folgenden auf ein paar Modelle eingehen, die aus meiner Sicht schon wichtig sind, dass man sie kennt, dass man etwas darüber weiß, weil sie der personalisierten Ernährung auch am nächsten kommen. Was nach dem, was wir heute wissen, also was Wissenschaftsstand heute ist, am besten passt. Und da gibt es zum Beispiel die Idee des Intervallfastens, das Modell. Ist, denke ich, fast jedem mittlerweile geläufig. Da ist die Botschaft, gib deinem Darm zwischendurch Ruhe. Ne? Das heißt, da gibt es die Möglichkeit 16-8, also sprich in einer Phase von 8 Stunden esse ich. Nehme ich meine 3 Mahlzeiten zu mir ein oder meine 2, viele lösen das mit 2 Mahlzeiten, und dann esse ich 16 Stunden lang nichts. Also auch keine Milch in den Kaffee. Ja, im Endeffekt 0 Kalorien. Trinken natürlich ja, Wasser, Kaffee, Tee, was auch immer, aber eben nichts, wo eine Kalorie drin ist, damit der Darm komplett Ruhe hat, um ne, sich zu erholen und zu regenerieren. Und das hat man festgestellt, dass das wirklich positiv wirkt bei Menschen, die unter Diabetes leiden oder die auch Krebserkrankungen haben. Und auch bei Menschen, die eben noch gar kein Krankheitsbild haben, weiß man, wenn ich das einmal die Woche umsetze, tut das gut. Es tut einfach dem gesamten System gut, statt ohne Pause oder mit Unregelmäßigkeiten weiterzugehen. Hat man übrigens auch in der indischen Lehre Ayurveda, zu der ich jetzt komme, damals schon erkannt, ne, dass der Darm einfach genug Pause braucht. Bei der Ayurveda-Lehre sagt man, sind es 12 bis 16 Stunden, die ich ihm Ruhe gebe. Im Endeffekt hat man den Vorteil von diesen Pausen, dass der Stoffwechsel nicht gedrosselt wird, ja, und dass die Muskelmasse sich nicht abbaut. Im Gegensatz zu Fastenkuren. Wenn ich jetzt eine Fastenkur mache, dann muss ich das im Blick haben, ne? Dass der Stoffwechsel eben nicht zu so stark gedrosselt wird und die Muskelmasse nicht abbaut. Das ist eben das Thema bei diesen langen, langen Fastenintervallen. Aber bei diesem Intervallfasten 16-8 oder 5-2, also sprich 2 Tage faste ich und 5 Tage esse ich, funktioniert das ganz gut. Genau, das ist Intervallfasten. Isa, hast du das schon mal ausprobiert?
Ich habe das noch nicht ausprobiert, nee, aber das ist eine gute Sache, weil ich habe es also viel drüber gelesen und ich denke halt, diese Ruhe ist schon wichtig zur Regeneration einfach. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, 16-8 heißt, ich mache das täglich, oder? Also ich esse innerhalb der 8 Stunden, mache 16 Stunden Pause, dann esse ich wieder innerhalb der nächsten 8 Stunden 16 Stunden Pause und dieses andere, dieses 5, was war das, 5-2, ist 5 Tage Essen, 2 Fasten? Habe ich das richtig
Richtig,
erfasst?
genau, richtig,
Okay.
genau. Was geläufiger ist, jetzt nach meinem Wissen, ist 16-8. Kommt auf den Typ drauf an. Also mein Freund zum Beispiel, der ganz anderes Erscheinungsbild hat, eine ganz andere Darmflora hat als ich, der ja, auch das Thema hat mit Abnehmen, der möchte abnehmen. Der hat seine Ernährung jetzt vor ein paar Jahren umgestellt und der macht das täglich und kommt damit gut aus, weil er sagt, ich fühle mich damit einfach wohler. Was man weiß, ist, wenn man das mindestens einmal die Woche umsetzt, also man muss das nicht täglich, aber mindestens einmal die Woche sollte man das schaffen, ne? Einmal die Woche seinem Darm Pause zu gönnen von 16 Stunden.
Das klingt ja aber gut machbar für viele. Also das ist ja deutlich einfacher, als es jeden Tag zu machen. Also vielleicht mal mit einem Tag anzufangen und dann sozusagen 3 Tage später vielleicht wieder. Also es muss jetzt nicht sein, dass es dann jeden Tag ist.
Nein,
Okay,
nein.
das ist ja
Und
auch ein
es
guter Tipp.
reicht auch, also so ein Typ wie ich, also ich bin ja eine Bohnenstange sozusagen, bei mir ist ja oft das Problem, dass ich dann ein Zuckerthema bekomme, wenn ich nichts kriege, weil ich mich halt auch, ich bewege mich ständig und dadurch habe ich einen sehr hohen Stoffwechsel, ist es so, dass ich mit 16 Stunden kaum klarkomme. Ich habe dann angefangen, einmal die Woche 12 Stunden und dann habe ich 14 Stunden. Und dann habe ich gemerkt, das tat mir richtig gut. Und dann 16 Stunden. Also das geht jetzt bei mir auch, aber ich habe mit 12 gestartet. Also das
Okay.
ist wichtig ist, sich rantasten oder einfach die Idee, ne, mitzunehmen, dass der Darm auch genug Pause braucht.
Kommen wir noch mal zum Thema Zucker.
Ja.
Also viele Menschen haben ja mit Zucker ein Thema. Ich habe auch selber schon so zuckerfreie Zeiten gemacht, also wirklich so über ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr ganz ohne Zucker gelebt. Das ist ja ein wahnsinniger Energieräuber. Also Zucker raubt Schlaf, finde ich. Zucker macht einen müde und wie gesagt auch immer diesen Insulinspiegel wieder hoch. Woran erkenne ich denn, dass ich ein Thema mit Zucker habe?
Erkennst du in der Regel an Blähbauch und an Haut? Also wenn die Haut sich verändert, Extremfall Neurodermitis, ja, oder Schuppen oder was auch immer. Also da, man kann, wenn sich das bei einem selber verändert, und das merken wir, wenn wir in ein Ungleichgewicht kommen, wir sind ja nicht so auf die Welt gekommen in der Regel, ja, nur im Laufe der Zeit, und es zeigt sich dann meistens ab Alter 40. Ich meine, kann teilweise auch früher auftreten, aber da haben es viele, die dann eben merken, boah, die haben sich jahrzehntelang nicht optimal ernährt, ne? Blähbauch geht ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder ob Freundinnen dir das gezeigt haben, aber im Endeffekt kann ja ganz extrem sein, dass man aussieht, als wäre man im fünften Monat schwanger. Ja? Also Blähbauch ist ein Thema, dann könnte man mal nachschauen, ob das eben an Zucker liegt und dass man dann seinen Zucker reduziert. Und das Spannende ist dann ja, wie reduziere ich Zucker? Weil
Überall.
ja, das ist fast unmöglich. Und
Genau, in
das
jeder
sage ich jetzt
Wurst,
gleich.
überall ist Zucker drin.
Ja, ganz fies.
Ist der
Ja.
Fruchtzucker dann auch gemeint? Also ist dann auch Obst weglassen wichtig oder gehört das nicht in diesen bösen Zucker?
Das gehört nicht in den bösen Zucker. Und
Okay.
das will ich auch gleich vorwegnehmen. Es wäre nicht, wie soll man sagen, sinnvoll, auf Zucker komplett zu verzichten, weil ich Zucker ja auch brauche. Mein Gehirn braucht Zucker, um Leistung zu bringen. Was wir vertragen, gehen wir mal eher danach, man sollte eine Richtung finden, wo mein Körper nicht zu viel und aber auch nicht zu wenig Zucker bekommt, was er vertragen kann. Und in der Regel sind das ungefähr 5 Stück oder 6 Stück Zuckerwürfel, die der Körper verstoffwechseln kann, die er eben braucht, um leistungsfähig zu sein. Ne, im Hirn zum Beispiel.
Wir Menschen essen aber viel, viel mehr. Allein wenn man belegt, ich glaube, in so einer Cola sind, glaube ich, 7 Zuckerwürfel schon alleine drin.
Ja.
Und ich habe da mal so Bilder gesehen von so Zuckerbergen irgendwie, was man so pro Tag verstoffwechseln muss normalerweise, wenn man dann noch ein Stück Kuchen isst und Schokolade oder irgendwelche, also Wurst auch. Also es gibt ja auch viele Lebensmittel, alles, was fremd zubereitet ist, also was ich als Fertiggericht kaufe, da ist ja auch wahnsinnig viel Zucker drin oder in irgendwelchen Joghurts, die jetzt vermeintlich gesund als Etikett drauf haben. Cornflakes, die ja vermeintlich gesund sein sollen, haben oft ganz viel Zucker drin. Also da ist es total spannend, auf die Etiketten mal zu gucken. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich so eine Weglassphase mache, dass ich da fast, also nur selber koche und nur die Sachen essen kann, wo ich wirklich weiß, was da drin ist, ne?
Richtig. Also aufs Etikett schauen ist schon mal ganz wichtig, weil wenn du ein Etikett lesen lernst, eigentlich das Wichtigste, was du wissen musst, was sind so die ersten drei Inhaltsstoffe, die da aufgelistet werden. Genau.
Saccharose.
Und ein Beispiel, rote Beete im Glas, würde man ja denken, ist super gesund. Ja? Ist es aber insofern nicht oder hat zu viel Zucker. Also es ist jetzt nicht ungesund, aber man muss wissen, dass man dann Zucker zu sich nimmt, weil das ist nämlich in Zuckerwasser eingelegt. Und das, ne, herauszufinden, wenn ich rote Beete essen möchte, in welcher Form bereite ich sie denn dann zu, wenn ich Zucker jetzt weglassen will. Sojasauce hat Zucker drin, ne, auch ganz fies, ja. So, dann Dips, Säfte, Fruchtjoghurt hast du gesagt, ne, das könnte man dann selber sich mischen durch Frucht. Püree oder ähnliches. Ananas in Konserven, gut, das ist wahrscheinlich jedem klar, ne? Schmeckt ja sowieso total süß. Gewürzgurken haben Zucker drin. Das ist ja auch ein Nahrungsmittel, was viele Deutsche gerne zu sich nehmen. Tomatensauce, Spaghetti mit Tomatensauce, kriegst einen Zuckerschock. Ja,
Ja, es
essen
sei denn, du
aber.
nimmst die Tomaten selber, ne? Du machst die Tomaten frisch und
Ja,
machst
ich
da die
meine
Kräuter
die
dran.
Dose,
Aber du
ich meine
meinst die Dose, ja,
die
klar, klar. Alles, ich
fertige
glaube, alles,
Soße.
was in Dosen ist, ist keine gute Idee oder in Gläsern. Also ich denke, das frisch zu kaufen im Supermarkt, wo immer, da kann ja nichts drin sein. Ich denke, es ist immer so dieses, was du pflücken kannst direkt vom Baum und verarbeitest, was du direkt bekommst, das ist ja von der Natur. Also ich denke mal, naturbelassen ist das Wort. ne, naturbelassene Lebensmittel zu essen. Ne?
Ja, back to the basics, ne? Wenn wir das
Genau.
irgendwie kriegen.
Und dann ist
Und wie
interessant, ne,
gesagt.
was auch so im Junkfood, wenn man dann das Thema nochmal anschneiden, drin ist, ging ja so weit, dass es da eine Frau gab, die irgendwie McDonald's verklagt hat, weil sie eine Fischvergiftung hatte nach einem Fischburger und die einwandfrei nachweisen konnte, dass in dem Fischburger überhaupt kein Fisch drin ist. Und sozusagen das Gerichtsverfahren verloren hatte, weil die
Ja,
Fischvergiftung
blöd,
nicht
aber
daherkommen kann. Die Frage, die sich an der Stelle stellt, ist, was war da drin?
ja,
Das möchte ich
wahnsinnig.
wissen.
Was ja auch interessant zu wissen ist, holst du dir ein Cappuccino mit Süßmolkepulver, diese fertigen Packungen, und da steht da schön zuckerfrei drauf. Zum Thema Wasserverpackung steht, gilt auch nicht immer ganz. Da steht schön zuckerfrei drin, aber da steht nicht drin, dass du dir den Zucker über das Süßmolkepulver reinschraubst. Ja, also im
Ja, genau,
Endeffekt.
wobei Süßmolke, ist das Wort süß schon mal drin. Da kann man vielleicht
Selber
schalten,
drauf
genau.
kommen. Ja.
Genau.
Naja,
Gut.
aber also es gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? Leistungssportler, Triathleten, die gerade vorm Wettkampf stehen, ja, die brauchen den Zucker. Also Zucker ist nicht pfui und schlimm, ja. Also das soll man jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt bestimmte Leistungsphasen, da brauche ich ganz schnell Energie. Und die bekomme ich über den Zucker. Und wenn ich einen Wettkampf habe und Leistung bringen muss, dann wäre das Vollkornbrot mit Käse falsch, weil ich gar nicht, ne, die Verstoffwechslung dauert so lange, ich kriege die Energie nicht in die Zellen rein. Also es gibt eben auch Ausnahmen, ja.
Ja, unser
Aber
Sohn
so.
spielt Leistungseishockey und wenn die mit dem Bus dann irgendwie noch durch Deutschland fahren, dann bekommen die morgens Nudelsalat, mittags Nudelsalat und abends
Ja.
Nudelsalat, wo er sich schon aufgeregt hat, aber die probieren halt auch schnell möglichst die Jungs zu pushen dann. Und ich
Ja.
denke, es ging ein bisschen gesünder und nach 2 Wochenenden dann nur Nudelsalat gegessen zu haben, ist auch nicht die Idee der Woche, aber da ist das schon auch mit drin, dieses, okay, bevor die aufs Eis gehen, wie schnell kriegen sie dann mal eine Energie, die sie freisetzen können dann auch, ne?
Genau. Das wissen wir ja auch von Lance Armstrong zum Beispiel, der die Bücher geschrieben hat. Der hat ja in seinen Hochleistungsphasen auch dann wirklich abgewogen, wann er was isst und wann er sich Kohlenhydrate und sprich Zucker sozusagen zuführt in einer bestimmten Menge, damit er genau die Leistung sofort abrufen kann. Aber wir reden ja jetzt von uns Normalos sozusagen, die jetzt keine sportliche Höchstleistung bringen wollen, sondern die wir gesund leben wollen oder unsere Klienten unterstützen wollen, eben wieder gesund zu werden oder sich auch wohl in ihrer Haut zu fühlen, ne? Es gibt eben manche, die fühlen sich nicht wohl, wenn sie zu viel Gewicht haben, ne? Abgesehen davon, dass das dann auf Dauer auch zu Krankheitsbildern führen kann. Und die Frage ist jetzt im Endeffekt zu wissen, dass überall Zucker versteckt drin ist. Auch im Brot ist ja Zucker drin. Ja? Und wann sind denn die 5 Stückchen oder 6 Stückchen Würfelzucker erreicht? Im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass man möglichst heute gleich anfängt, ne? Dass man sich entscheidet, langsam bewusst zu essen und dann eben auch den Zucker bewusst wegzulassen oder bewusst eben auch einzukaufen. Man muss das ja jetzt nicht alles abwiegen und so weiter. Aber es geht um die Motivation dahinter, ne? Zuckerfreier zu essen, wenn man nicht ein Krankheitsbild schon hat. Also es gibt ja auch Menschen, die sich wohlfühlen und sind beim Arzt und kriegen als Diagnose, ja, sie haben eine Fettleber und kriegen dann den Schock, weil sie dann sagen, ich habe doch gar nicht viel Alkohol getrunken oder trinke ich kaum, wo kommt denn das her? Weil eben in dem Fall die Darmflora den Zucker, den sie zu sich genommen hat, durch versteckte Zucker eben nicht verträgt. Und dann geht es darum, dass man dann sich vielleicht auch motivieren kann, weg von motivieren kann, ne? Dass im schlimmsten Fall daraus eine Diabetes 2 resultieren könnte. Und das dürfte Motivation dann genug sein, dass man das hinkriegt. Genau, oder hin zu einem Körper, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich Energie habe.
Ja, alles super spannend, natürlich auch sehr vielseitig das Thema Ernährung. Gibt es denn eine Faustformel?
Jein. Auf jeden Fall ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Und auch ist es wichtig, auf die Kalorienzufuhr zu achten. Also die Menge an Kalorien hat schon einen Einfluss. Wenn ich jetzt gut Weißbrot vertrage oder Eiscreme vertrage oder ein Stück Kuchen gut vertrage und davon nicht zunehme und ich mich auch nicht unwohl fühle, Heißt das aber nicht, dass ich mir 5 Kilo da Eiscreme jeden Tag reinschrauben kann. Auch dann würde ich krank werden. Ja, also ausgewogene Ernährung ist wichtig. Kalorien sind wichtig, haben Einfluss. Und grundsätzlich sollten wir darauf achten, das ist eine Faustformel, Ballaststoffe zu uns zu nehmen. Und das bedeutet eine Ernährung, wo ich viel Obst und Gemüse zu mir nehme. Ja, probier mal aus, 30 unterschiedliche Ballaststoffe über Obst und Gemüse zu dir zu nehmen. Das wird schon eine Herausforderung. Heißt nicht, dass man so dauerhaft essen sollte, aber dass man erstmal herausfindet, wo sind überhaupt Ballaststoffe drin. Ja? Und ganz grundsätzlich, auch als Faustformel, gilt es, die Ernährung als heilende Kraft anzusehen und dass ich darauf achte, was ich esse, wann ich esse, wie oft ich esse, wie viel ich esse und wo ich esse. Also auch die Atmosphäre. Ne? Je entspannter und je positiver eine Atmosphäre, in der ich esse, desto besser kann ich auch verstoffwechseln. Genau.
Super, vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch das Thema Trinken. Da kursieren so viele Zahlen im Internet auch oder von Leuten, die ich gehört habe. Ja, man soll 1 Liter trinken, 3 Liter trinken und was stimmt denn da überhaupt?
Es stimmt, dass Trinken wichtig ist. Vor allen Dingen Wasser trinken ist wichtig. Wasser ist das gesündeste Getränk überhaupt. Übrigens, das deutsche Leitungswasser ist wunderbar, völlig ausreichend, ja, weil es nicht abgepackt ist, es ist nicht abgefüllt und es ist billiger sozusagen und hat ausreichend Mineralien. Also das Leitungswasser ist wunderbar. Aber man kann keine verbindliche Aussage dazu machen, wie viel denn wir trinken sollen. Wenn man mich jetzt nach einer Faustregel fragt, dann landen wir schon bei ungefähr 2 Liter pro Erwachsener. Ja? Aber es ist wichtig, ob ich es gewohnt bin, schon von klein auf viel zu trinken oder eher wenig zu trinken. Und das hat einen Einfluss. Also ein Körper, der viel Flüssigkeit regelmäßig bekommen hat, braucht auch viel Flüssigkeit. Und ein Körper, der nicht so viel bekommen hat, braucht nicht so viel. Also wir reden dann von Schwankungen von 1,8 bis 2,8 Liter. Und man weiß auch mittlerweile, dass das mit dem Körpergewicht zu tun hat. Also man hat festgestellt, dass man ungefähr 30 bis 40 Milliliter pro Kilo benötige, ne? Dass der Körper ausreichend Flüssigkeit hat. Aber im Endeffekt, Wasser ist das Getränk.
Okay, super. Dann kommen wir jetzt zum Schluss dieses Podcasts und da würde ich ganz gerne von dir 10 Tipps haben zum Thema starkes Immunsystem. Du hast ja erzählt über
Sehr
die
gerne.
heilende Kraft der Ernährung. Also
Ja.
insofern, da wäre ich jetzt noch neugierig.
Also heilend im Sinne von, oder wenn wir vom Immunsystem sprechen, geht es ja um den Abwehrmechanismus, dass ich ein starkes Immunsystem habe, um eben, ne, die Fähigkeit zu unterstützen, Antigene abzuwehren. Ja, dass der Körper früh genug und merken kann, welche Zelle ist denn eine unbekannte Zelle, um die rauszuschmeißen, um sie sozusagen zu zerstören, damit ich gesund bleibe? Oder welche Zellen soll ich unterstützen beim Wachsen? Ne? Also, dass ich ein gutes Immunsystem habe. Und da gibt es ein paar, ja, Tipps, die wichtig sind zu beherzigen. Und zwar erstens, don't smoke. Und damit
Gute
meine
Idee.
ich jetzt nicht nur Zigarette, sondern auch
Eus.
alles
Eus.
andere. Genau, nicht gut. Und Alkohol natürlich auch gleich. Das sind so die Top 2, ja? Rauchen und Trinken. Im Endeffekt, wenn man Alkohol zu sich führt, dann sollte man das in Maßen tun. Und dann, wenn man beginnt, sich unwohl zu fühlen, es dann auch zu lassen. Also zum Thema glykämischer Index und Zucker sozusagen, weiß man mittlerweile, ein Burger könnte der eine oder andere besser vertragen, wenn er Rotwein dazu trinkt, aber das führt nicht dazu, dass du dein Immunsystem stärkst. Ja? Also auf Alkoholmenge und Konsum achten. Dann ganz wichtig, Tipp Nummer 3, treibe regelmäßig Sport. Und ich meine jetzt nicht jeden Tag eine Stunde, sondern täglich 20 bis 30 Minuten wäre optimal. Ja? Nur im Alltag meistens, das kriegt das auch nicht jeder hin. Also im Endeffekt sollte man darauf achten, dass man moderate aerobe Phasen 3 Stunden die Woche hat. Und was man auch weiß, ist, jeden Tag ein bisschen ist besser als dreimal die Woche 3 Stunden hintereinander. Aber das ist auch typabhängig und im Endeffekt ist einfach wichtig, dass man sich regelmäßig bewegt. Und auch eben in diesen aeroben Zustand kommt. Meditieren täglich. Jetzt soll man sich nicht erschrecken, das Wort ist ja auch inflationär benutzt jetzt die letzte Zeit, aber diese Methode zu lernen, sich zu beobachten, seinen Atem zu beobachten, 5 Minuten am Tag reichen, gut wären 10 Minuten, helfen, das Immunsystem stabil zu halten, ne? Also Gedankenkarussell runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, achtsam zu sein. Und da ist die einfachste Methode, den Atem zu beobachten. Das kann jeder lernen. Wie atme ich ein? Wahrnehmen, wie ich ausatme. Und das einfach beobachten. Ist mein Atem lang? Ist mein Atem kurz? Ist mein Atem regelmäßig oder unregelmäßig? Wenn ich 5 Minuten so sitze und etwas beobachte, heißt das ja nicht, dass ich nichts tue, sondern ich beschäftige mich die ganze Zeit zu beobachten. Und da gehen 5 Minuten relativ schnell rum. Also das kann jeder lernen und umsetzen. Dann Schlaf, 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 ganz wichtig. Da hat ja auch in der Ausbildung der Martin ganz viel dazu beizutragen und bringt das nahe, warum denn genau der richtige Schlaf und gute Schlafqualität und auch die Länge vom Schlaf wichtig ist. Oder warum auch das Nickerchen wichtig ist zwischendurch. Dass man auch weiß, wenn ich Phasen habe, wo ich wenige Schlafstunden bekomme, dass ich dann zumindest irgendwann über den Tag verteilt so ein Powernap mache. Und das auch lerne und mir auch dafür Freiraum schaffe. Stress minimieren, Punkt Nummer 7, auf jeden Fall. Und zwar negativ empfundenen Stress, indem ich zum Beispiel Atemtechnik lerne. Ne? Also wirklich lerne, den Atem zu beobachten, habe ich gerade schon gesagt. Aber auch tief und lang zu atmen, zu lernen, wie, dass es mein Zwerchfell gibt und wie ich das benutze, ne? Wie ich mein Lungenvolumen nutze, wie ich auch zur Ruhe kommen kann durch bestimmte Atemtechniken, die auch ja in der Ausbildung vermittelt werden, ne? Das, bei den Bewegungsteilen zeige ich auch 3 wichtige Atemtechniken, die man sich in den Alltag gut einbauen kann, die auch nicht abgefahren sind. Ne? Dann Tipp Nummer 8. Probiotika, also wirklich mehr fermentierte Lebensmittel zu sich zu nehmen, die nämlich gut und hilfreich sind für die Darmflora. Ja, also im Endeffekt für Verdauung, den Darm gesund halten, fermentierte Lebensmittel zu sich nehmen. Dann trinken und zwar möglichst warmes Wasser trinken. Und dazu gehören auch Kräutertees oder Suppen. Oder wer das mag, Zitronen, Ingwer, Honigtees, grüne Tees, wer das verträgt, Miso-Suppen und aber auch Zitrussäfte, Granatapfelsäfte oder Cranberry-Säfte. Das sind so die Dinge, die man trinken kann, wenn man jetzt nicht nur Wasser trinken möchte. Und was man auch mittlerweile weiß, auch aus der jahrtausendalten Ayurveda-Lehre weiß man das, dass die Wärme entscheidend ist, dass der Darm gut arbeiten kann. Dann letzter Punkt, hauptsächlich auf Obst und Gemüse umsteigen. Auch ganz wichtig, also Thema Ballaststoffe. Versuche, Milchprodukte zu reduzieren, auf Fleisch und verarbeitete Lebensmittel verzichten wir jetzt übertrieben, aber einfach den Konsum darunter schrauben. Und da ist auch wichtig, das für sich herauszufinden. Ich habe 2 Jahre vegan mich ernährt und habe gemerkt, dass das für mich nicht gut ist, weil ich einfach die Bodenhaftung verloren habe. Ich wurde zittriger, ich konnte mich zwar super gut konzentrieren und fühlte mich auch leistungsfähig, aber ich war so flatterhaft, ne, geistig. Also ich habe gemerkt, ich brauche mein Stück Fleisch und Fisch einmal die Woche.
Okay.
Ja, das sind so die Punkte.
Gut, Isabel, super. Vielen, vielen Dank. Das war eine wunderbare Wanderung durch dieses Thema Ernährung, was ja unendlich groß ist auch. Und ich denke, einen wunderbaren ersten Überblick jetzt aber gibt für die Kursteilnehmer, mal sich mit dem Thema zu befassen oder näher auf bestimmte Themen einzugehen, die du genannt hast und auch für ihre Klienten einfach ein offenes Ohr haben, um festzustellen, was jetzt da als nächstes ansteht, um die mentale Gesundheit, psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit in den Griff zu bekommen. Vielen
Ja,
herzlichen Dank dir.
sehr gerne.